wie kommt es, dass du so gut Arabisch sprichst?
Das ist ein Stück weit meine Ausbildung. Ich habe in Halle studiert, Nahostwissenschaften heißt der Studiengang. Der ist relativ einmalig in Deutschland. Und genau, da geht es ein bisschen um Religionsgeschichte und überhaupt die Regionen des Nahen Ostens und Nordafrika. Fokussiert auf den Palästina-Israel-Konflikt, aber eben auch im weiteren Sinne arabische Länder und Iran. Und genau, dort muss ich Arabisch lernen. Das ist ein sehr literaturwissenschaftlicher Ansatz. Man lernt also zuerst lesen und schreiben. Und dann wird empfohlen, tatsächlich in ein arabisches Land zu gehen, um sprechen zu lernen. Das geht an der Uni nicht so gut. und genau, dann bin ich nach Oman gegangen, ins Sultanat Oman, im Osten der arabischen Halbinsel, war dort ein Jahr in der Universität, in der einzigen staatlichen Universität, die nach dem Herrscher dort benannt ist, Sultan Qaboos Universität. Und genau, bin danach zurückgekommen nach Deutschland 2015 und 16 und dann für den Master nach Tübingen. Und im Zuge des Masters jetzt habe ich 3 Monate in Marokko verbracht für ein Praktikum, ganz im Südwesten von Marokko, in einem Ort, der heißt Gulmim oder auch Bab al-Sahra, das Tor zur Sahara. Und genau, dann hat es mir dort so gefallen, dass ich eben auch die Masterarbeit über diese Region schreibe. Genau.
Ja, und ich höre schon, du hast ja einen super guten Akzent. Also ich meine, also jemand, der Arabisch lernen will, der hat ja immer so Schwierigkeiten, die Worte auszusprechen, weil wir im Arabischen Buchstaben haben, die im Deutschen nicht existieren. Wie war das so?
Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich einen sehr guten Lehrer hatte in Halle an der Saale. Das war ein irakischer Lehrer. Und ich war sozusagen, unser Jahrgang war seine letzte Klasse. Und er hat immer sehr darauf Wert gelegt, dass wir eine gute Aussprache haben. Gerade beim Namen Irak, das ist sehr schwierig, weil es dort 2 Buchstaben gibt, die für Deutsche fast unaussprechlich sind. Das ist einmal Ein, der Buchstabe Ein, und dann am Ende Qa. Und der Name Al-Iraq, das kriege ich auch selber nicht hin. Das ist Al-Iraq. Ja, das ist relativ schwierig auszusprechen. Und so wurden wir von ihm ziemlich gut geschult in der Aussprache.
Und du sprichst ja auch noch Hebräisch. Also,
ja, Hebräisch habe ich tatsächlich nicht sprechen gelernt, sondern das war nur ein Lesen und Schreiben.
Ja, das sind beide aber semitische Sprachen, also deshalb ist es da halt, es ist einfach
genau, zu lernen. Genau, sie haben den gleichen Ursprung und sind sehr ähnlich aufgebaut von der Grammatik und dem Vokabular und so. Das ist sehr, sehr spannend.
Aber nochmal ein komplett anderes Alphabet.
Das Alphabet ist anders, aber auch hier sind die Ursprünge wieder die gleichen. Also die gehen aus sozusagen, das sind beides Konsonantenschriften und genau, sie gehen beide sozusagen aus einer protosemitischen Sprache hervor.
Hilft einem das beim Lernen, wenn man das eine kann? Fällt es einem dann leichter?
Ja, schon, ich glaube ja.
Und wie bist du von Humangeografie, von Nahostwissenschaften auf Humangeografie gekommen?
ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte in Halle an der Saale den Studiengang Nahoststudien. Das sind 120 Leistungspunkte plus 60 Leistungspunkte Geografie. Das war mein Nebenfach in Halle. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Nahoststudien sind sehr spannend und man lernt da sehr viel. Aber vielleicht ist es gut, was Handfestes zu haben als eine Kulturwissenschaft. Kulturwissenschaft sind sehr, sehr interessant, aber auch ein bisschen theoretisch. und genau, mich interessieren, also immer wenn ich eine Karte sehe, bin ich sofort verliebt. Ich finde Karten ganz großartig. Da gibt es ja unheimlich viele Arten von Landkarten. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist Humangeografie tatsächlich etwas, was eine Zwischenlösung ist zwischen einer Naturwissenschaft, das wäre dann eher physische Geografie, und so einer ganz reinen Sozialwissenschaft. Humangeografie verknüpft diese beiden so ein bisschen und das finde ich sehr schön.
Du hast deine Forschung für die Masterarbeit in Marokko gemacht und bei der marokkanischen Landkarte gibt es ja auch spannende Aspekte. Ich kenne dich schon länger, die du mir gezeigt hast. Kannst du dazu was sagen?
Richtig, ja, das hat geschichtliche Hintergründe. Marokko war ja lange Zeit französische Kolonie Und das Gebiet der Westsahara direkt im Anschluss im Süden, auch an der Atlantikküste, war spanische Kolonie. Und sozusagen nach der Unabhängigkeit Marokkos, das war glaube ich 1975, war eben die Frage offen, was passiert mit Westsahara. Und der König in Marokko, das war glaube ich damals Hassan II., hat eben Anspruch erhoben auf dieses umstrittene Territorium der Westsahara und aber eben auch Mauretanien. Und dann gab es die Widerstandsbewegung Polisario, die zuerst gegen die spanische Besatzung gekämpft haben und dann, als die marokkanische Besatzung anfing, als die marokkanische Armee sozusagen in die Westsahara gekommen ist, war dann die marokkanische Armee der sozusagen die Organisation, gegen die Polisario gekämpft hat. Und es immer noch tun. Es ist sozusagen ein kalter Konflikt. Es gibt keine militärischen Auseinandersetzungen im Moment. Seit den 90er Jahren ist es relativ friedlich, aber es ist trotzdem einer der sozusagen langwierigen Konflikte der Vereinten Nationen. Unser ehemaliger Bundespräsident Horst Köhler ist vor, ich glaube, ungefähr einem Jahr als Repräsentant der UNO dort gewählt worden, um diesen Westsahara-Konflikt im besten Fall zu lösen. Und das schlägt sich eben auch nieder auf die Landkarten, weil sozusagen in unseren Karten oder westlichen Karten, die wir so gewohnt sind, ist Marokko eben, es ist sozusagen die Westsahara nicht Teil von Marokko, da ist so eine gestrichelte Grenze meistens. Und aber auf marokkanischen Karten, wenn es um Public Transport geht, wenn es um Bussysteme und Zugnetze und so geht, da ist Marokko dann plötzlich doppelt so groß und schließt die Westsahara ganz natürlich als Staatsgebiet mit ein. In der Realität gibt es eine befestigten Wall aus Sand und der ist auch noch mit Minen befestigt und so. Und die Grenze ist, ich glaube, über 2000 Kilometer tatsächlich lang, also von der Grenze Marokko und Mauretanien bis hoch. Die Grenze zwischen Marokko und Algerien ist auch dicht, ist geschlossen seit 1990, bis hoch ans Mittelmeer. Das heißt, die Polisario kontrolliert einen Teil von Westsahara, wird dabei unterstützt von Algerien. Und die marokkanische Administration kontrolliert den größten Teil, der ist dann eher westlich am Atlantik, und schließt die größten Städte dort ein, also Al Ayun und Ad Dakhla. Die sind beide am Atlantik. Ein Motiv, vielleicht das Hauptmotiv für Marokko, dieses Gebiet der Westsahara zu beanspruchen, ist ein wirtschaftliches, weil da die größten Reserven an, was war der Stoff? Also ein Düngemittel wird da draus gemacht. Das ist sehr gefragt weltweit.
Wie geht es den Menschen, die dort leben? Leiden die? Trotz allem, auch wenn es nicht ging, wenn es keinen Krieg gibt, hat es sicher Auswirkungen auch auf die Lebensqualität.
Ja, oder? Es kommt drauf an, auf welcher Seite du bist. wenn du sozusagen königstreuer Marokkaner bist und in Al Ayun oder so lebst, das marokkanisch kontrolliert ist, dann sieht es so aus, dass der marokkanische Staat sehr daran interessiert ist, eben diese Gebiete auch zu entwickeln und Straßen zu bauen, Schulen zu bauen und neue Wohngebiete und so in Al Ayun und Ad Dakhla. Und dann kann es einem schon ziemlich gut gehen. Wenn man aber auf der anderen Seite wohnt, die von der Polisario, der Befreiungsbewegung, kontrolliert wird, da gibt es eben Flüchtlingslager und da gibt es keinen so richtig, der sich um einen kümmert, außer eine UN-Mission und staatliche Hilfen aus Algerien. Aber diese Seite habe ich nie besucht, weil man da auch nur aus Algerien hinkommt und da war ich noch nicht. deshalb bin ich da auch kein Experte für, wie es den Menschen dort geht so richtig. Aber da geht es um Identität und Selbstbestimmung. Ja.
Was hast du erforscht? Oder was erforschst du da? Worüber schreibst du jetzt?
Die Masterarbeit, ja, das ist auch sehr spannend. Da geht es um eine Initiative des aktuellen Königs, Mohammed VI., die 2005 gestartet wurde. Und zwar geht es da um menschliche Entwicklung. Menschliche Entwicklung ist sozusagen, vielleicht ist der HDI ein Begriff, der Human Development Index. Der grenzt sich so ein bisschen ab von dem jahrzehntelangen Entwicklungsparadigma, wo praktisch der einzige Indikator wirtschaftliche Entwicklung war und Pro-Kopf-Einkommen und Bruttonationaleinkommen, Bruttosozialprodukt und sowas. Und der Human Development Index will das praktisch diversifizieren und nimmt so Dinge wie Gesundheit und Bildung noch mit rein. Also Lebenserwartung wäre dann praktisch ein Indikator für Gesundheit oder erwartete Schulzeit wäre dann ein Indikator für Bildung oder Analphabetenrate und so oder so. Und so setzt sich dieser Human Development Index zusammen. Es gibt jedes Jahr einen Human Development Report von den Vereinten Nationen und ich glaube alle 2-3 Jahre auch einen Arab Human Development Report, der praktisch über arabische Staaten berichtet. Und diese Initiative von dem König wurde 2005 gestartet, heißt auf Französisch Initiative Nationale pour le Développement Humain soll Armut bekämpfen und soll ja, den Leuten eine bessere Lebenssituation geben, indem kleine Projekte gefördert werden und Initiativen und Kooperationen, die ja, dafür sorgen, dass es mehr Jobs gibt und gleichzeitig, dass es auch Initiativen gibt, die die Regionen dahingehend entwickeln, dass sie resistenter sind gegen Auswirkungen des Klimawandels, was ja aktuell ein sehr, sehr gefragtes Thema ist und was eben die Regionen dort in erster Hand betrifft, weil sie eben direkt an der Grenze sind. Der Ort, wo ich forsche, heißt Goulmim. Das wird auch benannt Bab as-Sahra, also das Tor zur Wüste. Und genau, da ist sozusagen diese Desertifizierung, also die Ausbreitung oder die Umwandlung von fruchtbarem Land in eher unfruchtbares Land eine reale Bedrohung. Genau, und das soll auch unter anderem mit dieser Initiative verbessert werden. Genau, und da habe ich Interviews geführt, sowohl mit Behörden, die verantwortlich sind für die Verteilung der Gelder dieser Initiative, auszuwählen, welches Programm oder welches Projekt vielleicht förderungswürdig ist, also auf der Ebene, als auch auf der Ebene der Projekte selbst. Was halten die von dieser Initiative des Königs? Ist das vielleicht nur ein Prestigeprojekt vom König, dass er praktisch ein gutes Image bekommt und zeigt, dass er was für die Menschen tut, aber eigentlich gibt es da keine realen Veränderungen? Oder ist es tatsächlich, wie einer der Direktoren eines Projekts beschrieben hat, der Sauerstoff für die marokkanische Wirtschaft, das Feuer der marokkanischen Wirtschaft wieder entfacht und den Leuten ein besseres Leben gibt. Also das ganze Spektrum habe ich bekommen bei den Interviews und das ist sehr spannend, den Leuten zuzuhören, was sie da von dieser Initiative halten, die man praktisch überall in Marokko sieht. Sie ist sehr präsent und genau, da ist so ein bisschen mein Forschungshintergrund. Bringt diese Initiative was oder ist es eigentlich nur Farce?
Und was ist dein Fazit? Wie sind die Ergebnisse?
Ja, so ein abschließendes Fazit habe ich noch nicht, aber es geht wahrscheinlich so in die Richtung, dass diese Initiative vom König eine sehr gute Idee ist und auch tatsächlich an manchen Orten sehr reale Veränderungen, sehr gute Veränderungen gebracht hat. Aber in manchen Projekten ist es so, dass sozusagen eine Begleitung fehlt oder eine Kontrolle. Was passiert mit den Geldern? Werden da Geräte von gekauft? wird da, wenn es um Arganöl geht, wird da ordentlich geschaut, dass die Qualität gut ist. Oder wenn es um ein Frauenprojekt, wo Couscous produziert wird, sind da die Mittel ordentlich angelegt und ist das etwas, was nicht sofort bankrott geht, sondern auch weitergeführt wird und wirtschaftlich bleibt und den Leuten sozusagen eine gesicherte Zukunft bringt und sozusagen auch dadurch, dass es ein Frauenprojekt ist, auch eine Art Autonomie für die Frauen gibt, dass sie nicht bestimmt werden von dem, was ihre Ehemänner wollen oder und sozusagen wirtschaftlich auch auf eigenen Beinen stehen. Das ist sehr wichtig und das zu kontrollieren oder zu sehen, dass das wirklich sozusagen längerfristig auch gut angelegtes Geld ist, da fehlt, glaube ich, so ein bisschen die Kontrolle oder die Expertise oder die Begleitung. Ja.
Und wie viel Zeit ist eingeplant für die Durchführung dieses Projektes? Mhm. Weil es hat 2005 angefangen, du machst jetzt die Bewertung 2019. Wie langwierig sind die Folgen des Projektes?
Also es gibt drei Phasen. Die erste ist eben 2005 gestartet, ging bis 2009, glaube ich, oder 10. 2011 ist dann die zweite Phase gestartet, die ging bis letztes Jahr, bis 2018. Und jetzt in diesem Jahr, 2019, im Januar, wurde die dritte Phase gestartet, die dann bis 2025 gehen soll. Es gibt also noch eine Perspektive für die nächsten Jahre, dass sie auch fortgeführt wird, diese Initiative. Im Moment gibt es eigentlich keine Perspektive, dass es aufhört.
Und du hast viele Interviews durchgeführt, in welchen Sprachen und wie hast du das gemacht, um die auszuwerten?
Ja, die meisten Interviews habe ich tatsächlich auf Arabisch geführt und habe die Leute dann gebeten, dass sie Hocharabisch sprechen, also das, was ich auch gelernt habe in der Uni und nicht in dem lokalen Dialekt. In Marokko heißt der Darija-Dialekt oder auch im Süden von Marokko Hassania-Dialekt. Sondern so, dass ich es auch verstehe und dass ich dann vor allem bei der Übersetzung jetzt hier zu Hause das mir auch anhören kann und dann sozusagen direkt auf Deutsch aufschreiben kann, was die Leute gesagt haben. Andere Sprachen waren Französisch, denn Marokko war eine französische Kolonie. Deshalb ist sozusagen die Verkehrssprache oder die akademische Sprache Französisch, wenn ich mit Offiziellen gesprochen habe oder mit Behörden oder mit Professoren oder so in den Unis in Agadir oder so, dann ging das meistens auf Französisch. Aber in den Projekten war das tatsächlich Arabisch. Und ein Interview habe ich auch auf Englisch geführt. Das ging dann relativ schnell zum Übersetzen. Das war eine Stunde, dafür habe ich einen Tag gebraucht, das zu transkribieren. Aber Arabisch geht dann doch nicht so schnell. Und da habe ich Glück, dass ich hier in Tübingen in einem sehr netten Wohnhaus bin, dem Fichtehaus, wo wir auch syrische Freunde haben, die mir dann bei Bedarf helfen können, wenn ich was nicht verstehe.
Hast du dann auch viele neue Begriffe gelernt?
Ja, absolut. Also da lerne ich jede Menge bei diesen Interviews, wenn ich die anhöre und dann jedes Wort sozusagen nachschauen muss. Wenn ich es nicht kenne, da wird der Wortschatz ziemlich, ziemlich schnell größer.
Und was ist dein Lieblingswort auf Arabisch?
Oh, da muss ich echt überlegen. Mein Lieblingswort. Also das häufigste, was man benutzt, ist Salam. Das ist sehr schön. Das heißt, kennen wahrscheinlich alle, das heißt Frieden. Ist ja im Hebräisch auch sehr ähnlich, Shalom. Aber da müsste ich überlegen. Vielleicht fällt mir da noch eins ein, aber im Moment finde ich Salam sehr schön.
Und was hat dir so im Orient und im Nordafrika, also allgemein in den arabischen Ländern, gefallen am meisten?
Die Offenheit der Menschen. In Marokko gibt es ein tolles Zugnetz, ein Zugsystem. Wenn man Zug fährt, kommt man da sofort ins Gespräch mit den Leuten und es geht dann sehr schnell um Religion und warum, wenn du Arabisch sprichst, warum bist du dann kein Muslim? Weil die, wenn du den Koran lesen kannst, dann ist doch eigentlich klar, dass der Islam die beste Religion ist. Und da sage ich dann immer, ja, ich liebe den Islam und das ist eine tolle Religion. Aber ich bin christlich und damit ist dann das meistens auch okay. Aber die Landschaft ist eine tolle. Es gibt in Oman als auch in Marokko gibt es Berge und Meer und aber das tatsächlich, was die Region ausmacht oder die Länder, sind die Menschen. Und genau, da habe ich sehr viele nette Menschen kennengelernt und könnte mir auch eigentlich vorstellen, da länger zu leben in einem der Länder.
Kannst du deine Liebe zu Karten oder deine Begeisterung zu Karten jetzt mit deiner Masterarbeit verbinden?
Ja und nein. Also ich kreiere selber keine Karten. Zumindest habe ich das im Moment nicht vor. Kann sein, dass ich da doch noch eine brauche, die ich selber mache. Aber ich bediene mich da eigentlich Karten, die es schon gibt.
Und was begeistert dich genau an?
Die Vielfalt von Karten. Also es gibt ja in allen möglichen Bereichen, wenn es um Naturschutz geht oder wenn irgendwie jetzt in der Humangeografie ist zum Beispiel oder in der Sozialgeografie ist ein Teil davon Armutsgeografie. Wo gibt es am meisten Armut? Es gibt ein tolles Magazin, ein neues Magazin seit 3 Jahren, Katapult für Sozialwissenschaft und Kartografie. Und die verknüpfen sozusagen inhaltliche Artikel mit tollen Grafiken und Karten. Und genau, das ist meistens, es ist ja dann der Effekt, dass wenn du eine Karte siehst oder eine Grafik, dass du dann am ehesten einen Überblick hast und sehen kannst, das sind die Daten und die sind so und so dargestellt und da kann man, hat man vielleicht am ehesten einen Zugang. Während wenn man einen Text liest und da Zahlen drin sind oder irgendwelche Daten oder so, dann ist es schwierig, die zu fassen, wenn man nicht so einen optischen Anreiz hat. Und Karten können das sehr schön irgendwie aufbereiten und zusammenfassen und deshalb mag ich Karten sehr.
Sind Karten objektiv?
Sind Karten objektiv? Gute Frage. Was meinst du, Pauline?
Ich denke, das ist wie alles ein Konstrukt und eine Frage der Perspektive und je nachdem, welche Statistiken man auswählt oder eine Karte, die etwas über Armut aussagen soll, da muss man erstmal Armut definieren. Und dann auch die Variablen aussuchen, die dann für einen Armut definieren. Und das war für mich immer so eine Frage in der Schule schon, was sagen Karten aus und sind die objektiv und ist das, was ich daraus lerne, auch die Realität? Und wenn man auch die Geschichte der Kartografie kennt, die Darstellung von Europa und der Welt, dann merkt man auch, dass sie sich in den Jahrhunderten extrem verändert haben und auch die Sicht auf der Welt, auf dem Planeten und dass das immer auch eine Frage der Perspektive und des Wissens ist.
Ja, das stimmt sicherlich. Da kommt es ganz drauf an, welche Motivationen haben Menschen, die Karten kreieren und gerade bei Armut, hast du recht, gibt es verschiedene Zugänge oder Definitionen von Armut. Eine, die auf Einkommen basiert oder eine, die auf Fähigkeiten basiert. Das ist das, was ich sozusagen untersuche, gerade mit dem Human Development und dem Capability Approach, also dem Fähigkeitenansatz, der von vor allem von Amartya Sen und Nussbaum entwickelt wurde. Da kommen ganz, ganz verschiedene Indikatoren, die dann eben dargestellt werden können von Karten. Aber es ist immer eine Frage, für wen sind diese Karten und welche Intention steckt dahinter? Ja.
Kannst du vielleicht noch eins von den Projekten beschreiben, die du besucht hast? Eins, das du besonders fandest oder das du gut fandest?
Einmal in Gulmim habe ich schon gesprochen über die über die Frauenkooperative, die Couscous herstellt. Das ist ein ganz tolles Projekt, das auch gefördert wird von der Initiative des Königs. Ein anderes Projekt, in dem ich gearbeitet habe, 3 Monate lang, die heißt Association Aisha. Und da geht es darum, sozusagen Mittel zu finden, um diese Desertifikation zu bekämpfen, auf einem kleinen Maßstab. Und zwar werden da Bäume gepflanzt, nicht solche wie früher, wie Aprikosen oder Pfirsiche, die nicht so trockenheits- und hitzeresistent sind, sondern eher Oliven- und Arganbäume und Johannesbrotbäume vor allem, die auch in die Kerne können in Europa verkauft werden, für Biobrot zum Beispiel, und Kaktusfeigen. Kaktusfeigen sind auch Pflanzen, die sind dort heimisch, und Granatäpfel zum Beispiel, da gibt es eine Granatapfelplantage. Und da wird sozusagen experimentiert mit verschiedenen eben Bäumen und Pflanzen und auch mit Bewässerungssystemen. Und es gibt die traditionelle Bewässerung mit sozusagen Steinkanälen, wo verschiedene Schleusen auf und zu gemacht werden können oder auf Feldern verschiedene Bereiche eingegrenzt werden können, wo dann, weiß ich, Zwiebeln wachsen oder andere andere Gemüsesorten oder Obst. Und was ganz Neues in dem Projekt, in der Association Aisha, die haben relativ, oder ich glaube, es ist nicht so neu, von Anfang an haben sie auf Tröpfchenbewässerung gesetzt. Das praktisch gezielt an der Pflanze so ein Kreis von Boden gemacht wird, wo dann mit einem Schlauch und einem kleinen Loch im Schlauch sozusagen gezielt diese Pflanze bewässert werden kann. Und das ist sehr effizient. Und da wird dann geschaut, können wir das auch in einem größeren Maßstab drumherum, also um dieses Oasendorf, realisieren. Sowohl, das hat zwei Ziele. Einmal, dass sozusagen der Boden wieder bewirtschaftet wird und diese Ausbreitung der Wüste ein Stück weit entgegengesetzt wird. Und zweitens, dass eben auch dieses Projekt wirtschaftlich wird und nicht mehr auf Förderung angewiesen ist von der Initiative des Königs, sondern eben auch eigene Produkte verkauft werden können auf dem Markt, sei es Granatäpfel oder Kaktusfeigen oder Zwiebeln oder eben Produkte, die da aus dem Projekt hervorgehen. Ja.
Eine letzte Frage. Du bist dann mit der Masterarbeit fertig. Was sind deine Pläne? Willst du nach Marokko zurückkehren oder Kartograf werden?
Ja, im Moment. Also ich wollte eigentlich erstmal eine Weile reisen noch. Das wird jetzt schwierig, weil ich ein bisschen länger brauche für die Masterarbeit. Wahrscheinlich noch bis November oder so. Ja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, tatsächlich nach Marokko oder ein anderes arabisches Land zurückzugehen und dort zu arbeiten, oder auch in Deutschland zu arbeiten, in der Entwicklungszusammenarbeit oder im kulturellen Austausch oder im religiösen Austausch. Jetzt vor 2 Monaten war eine Delegation aus Oman da, lauter Theologiestudenten, islamische Theologie, und die habe ich ein bisschen begleitet, das war sehr schön. Also solche Austauschprogramme, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, die zu koordinieren. Oder weiß ich, wenn es um marokkanische Jugendliche geht, die dann hier ausgebildet werden in Deutschland und entweder zurückgehen oder hier in Deutschland einen Arbeitsplatz finden. Solche Initiativen finde ich gut, und da könnte ich mir vorstellen zu arbeiten.
Dann viel Erfolg bei deinem weiteren Lebensweg.
Vielen Dank.
Vielen Dank für das Interview und deinen Bericht.
War sehr schön, hier zu sein.